Ja, wir beten ja, dein Reich komme. Und das Wort, über das ich heute predigen möchte, hat auch mit dem Kommen des Reiches zu tun. Ich lese uns aus dem Matthäusevangelium, aus Kapitel 13, zunächst mal die Verse 24 bis 30. Ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sprach: Das Königreich der Himmel gleicht einem Menschen, der guten Samen auf seinen Acker säte. Während aber die Leute schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut mitten unter den Weizen und ging davon. Als nun die Saat wuchs und Frucht ansetzte, da zeigte sich auch das Unkraut. Und die Knechte des Hausherrn traten herzu und sprachen zu ihm: Herr, hast du nicht guten Samen in deinen Acker gesät? Woher hat er denn das Unkraut? Er aber sprach zu ihnen: Das hat der Feind getan. Da sagten die Knechte zu ihm: Willst du nun, dass wir hingehen und es zusammenlesen? Er aber sprach: Nein, damit ihr nicht beim Zusammenlesen des Unkrauts zugleich mit ihm den Weizen ausreißt. Lasst beides miteinander wachsen bis zur Ernte. Und zur Zeit der Ernte will ich den Schnittern sagen: Lest zuerst das Unkraut zusammen und bindet es in Bündel, dass man es verbrenne, den Weizen aber sammelt in meine Scheune. Ich möchte mit uns nochmal beten. Ja, himmlischer Vater, ich möchte dir danken für dein Wort. Und ich möchte dich bitten, dass es zu uns reden darf, dass es uns verändern darf, dass wir auch begreifen dürfen, was du damit sagst, Herr. Hilf zum Hören, hilf zum Predigen. Amen. An jenem Tag aber ging Jesus aus dem Haus hinaus und setzte sich an den See, und es versammelten sich eine große Volksmenge zu ihm, so dass er in das Schiff stieg und sich setzte, und alles Volk stand am Ufer, und er redete zu ihnen vieles in Gleichnissen. So beginnt dieses Kapitel 13, und da in diesem Kontext in Kapernaum am nordwestlichen Ufer des Sees Genezareth gelegen, da erzählt Jesus auch das Gleichnis, das wir gerade gehört haben. Und dieses Gleichnis finden wir nur im Matthäusevangelium. Es ist ein sehr praktisches, aber auch prophetisches Wort. Und es dockt genau wie das erste Gleichnis in diesem Kapitel, das Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld. Es dockt an den Lebensalltag der damals vorwiegend von der Landwirtschaft lebenden Bevölkerung an. Es hat mit einer Ernte zu tun und mit dem Warten darauf, dass sie dann auch wirklich zur Reife kommt. Und auch den Ackerfrevel, den Jesus schildert, entsprang nicht seiner bloßen Fantasie, sondern so etwas kam im alten Orient durchaus vor, um Feinde oder ungeliebte Konkurrenten massiv zu schädigen, wie auch außerbiblische Berichte bestätigen. Nun werden die meisten von euch mit Feldarbeit heute kaum noch Berührung haben. Also ich denke, wir holen unser tägliches Brot aus den prall gefüllten Regalen beim Supermarkt, vielleicht beim Bäcker um die Ecke. Und trotzdem glaube ich, dass die Hauptaussagen dieses Gleichnisses vom Unkraut im Weizen auch uns heute noch sehr nahe gehen können. Schon eine Schlagzeile aus der Zeitung aus dem vergangenen Jahr: Sabotage in Feldern mitten in der Erntezeit, ein seit Jahren immer wiederkehrendes Phänomen in ganz Deutschland. Das zeigt uns, dass die Welt heute eigentlich noch genauso ist wie vor 2000 Jahren. Weizen stellt in der Bibel die wertvollste Getreidefrucht dar, mit immenser Bedeutung als Grundnahrungsmittel und als wichtiges Handelsgut. Und auch darin hat sich bis heute nichts geändert. Denkt nur mal an die katastrophalen Auswirkungen des russischen Ukraine-Angriffs auf den Getreideanbau, den Getreideexport und die Entwicklung der weltweiten Lebensmittelpreise. Felder sind vermint oder durch Raketeneinschläge zerstört, die Handelswege weitgehend blockiert, und das in einer der wichtigsten Getreideanbauregionen der Welt vor dem Hintergrund einer ohnehin angespannten Welternährungslage. Und ganz bestimmt möchte die Mehrheit der Menschen Frieden und soziale Gerechtigkeit, aber wir kriegen es einfach nicht hin. Was die einen aufbauen, wird von anderen kaputt gemacht. Neben Friedensbemühungen, der kalte und heiße Krieg, neben humanitären Programmen und sozialer Gesetzgebung, brutalste Unterdrückung und Ausbeutung. Und mit jedem Problem, auf das die Politik oder die Wissenschaft eine Lösung gefunden zu haben scheint, tun sich etliche neue auf. Diese Spannungen ziehen sich durch die ganze menschliche Geschichte hindurch. Diese Gegensätze zwischen Licht und Finsternis, Gut und Böse, Krieg und Frieden, Armut und Wohlstand, überschwänglichem Glück und unfassbarem Leid, Gesundheit und Krankheit, Hoffnung und Verzweiflung, Sünde und Heiligung, zwischen schon und noch nicht, zwischen dem Reich der Himmel und den Mächten der Finsternis. Und dem können wir uns nicht entziehen, wenn wir uns auch noch so sehr in allen Bereichen unseres Daseins dagegen zu wehren versuchen. Da ist kein Feld und kein Garten der Welt, auf denen nur Feldfrüchte oder nur Blumen wachsen. Weizen und Unkraut, noch ist immer alles ganz eng beieinander. Da hören wir vielleicht eine zu Herzen gehende Predigt über Psalm 1, wie gefährlich und unsinnig es ist, sich auf den Weg der Sünder zu begeben und wie gut es ist, mit dem Herrn unterwegs zu sein. Und dann kommen wieder die Sorgen oder Verführungen und der gute Same des Evangeliums droht von dem Unkraut in unseren Gedanken, von Zweifeln, Angst oder Anfechtung oder was auch immer, erdrückt zu werden. Oder beides wächst parallel. Das Unkraut hält sich hartnäckig und da ist das Gute, das von Gott kommt. Und so ist es überall. Es gibt keine durch und durch gerechte Nation, keinen perfekten Staat, keine heile Welt, weder in der Stadt noch auf dem Land. Selbst in den frömmsten Gemeinden und den besten Familien, ja selbst im eigenen Herzen, ganz gleich, wo man hinschaut, wird man irgendwo Unkraut entdecken. Und was sagt dieses Gleichnis und was sagt es nicht? Das ist bei den Gleichnissen Jesu ja immer eine ganz wichtige Frage. Sonst wird nämlich ganz leicht der falsche Schluss gezogen. Und es gibt ja genügend Beispiele für Predigten, die in eine wirklich sonderbare Richtung gehen, weil man das Gleichnis nicht wirklich auf das befragt, was es aussagen will. Und Jesus vergleicht hier das Werden des Königsreichs der Himmel mit einem Menschen, der seinen eigenen Acker bestellt. Dieser Mann scheint das Oberhaupt einer bäuerlichen Großfamilie zu sein. Er hat Knechte und Erntehelfer. Zusammen mit seinen Knechten hat er ganz bestimmt den Boden zunächst gut vorbereitet und schließlich eigenhändig das wertvolle Saatgut auf seinen Acker gesät. Und mehr kann er dann ja einmal auch nicht tun, als geduldig zu warten, dass die Saat aufgeht und den nötigen Früh- und Spätregen empfängt, wie es so schön im Jakobusbrief heißt. Wachstum und Gedeihen liegen nicht in seiner Hand. Doch dann, Vers 25, während aber die Leute schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut mitten unter den Weizen und ging davon. Also vielleicht ein feindlich gesinnter Nachbar oder wer auch immer, der nutzt es schamlos aus, dass Menschen, vor allem wenn sie viel gearbeitet haben, dass sie auch Schlaf brauchen. Tag und Nacht Äcker und Felder bewachen zu lassen, welcher Landwirt macht das schon? In diesem Fall wäre es aber wohl angezeigt gewesen. Denn was da in der Dunkelheit auf dem Weizenfeld geschieht, das ist kein dummer Jungenstreich oder ein Kavaliersdelikt. Das könnte man aufgrund des in unserer Übersetzung meist so harmlos mit Unkraut wiedergegebenen Wortes, könnte man ja auch vermuten. Ich meine, so unter diese Kategorie Unkraut, da fallen ja auch viele lästige, aber eigentlich gut genießbare Wildkräuter wie Löwenzahn oder Giersch. Nein, tatsächlich war es alles andere als harmlos. Jesus nennt an dieser Stelle nicht irgendein Unkraut, sondern ein ganz konkretes Unkraut, das Matthäus mit dem griechischen Wort Zizania, dem Plural von Zizanion, wiedergibt. Und der botanische Name davon lautet Lolium temulentum, Taumellolch. Dieser Taumellolch, auch Schwindelweizen, Tollkorn oder Rauschgras genannt, gehört wie der Weizen zur Familie der Süßgräser. Und beides sind einjährige Pflanzen und in ihrem frühen Wachstumsstadium kaum voneinander zu unterscheiden. Das wird erst anders, wenn sich die Ähren herausbilden. Wenn die gelb-weißen Weizenkörner reif sind, dann neigt sich die prall gefüllte Weizenähre, die neigt sich nach unten. Der Lorch mit seinen deutlich dünneren Ährchen, der bleibt aufrecht stehen. Auch sind seine Körner schwärzlich, bitter und giftig. Und letzteres liegt nicht am Lorch selber, sondern an einem Parasiten. Das ist ein kleiner Pilz auf den Körnern, der einen neurotoxischen LSD-ähnlichen Wirkstoff enthält. Und wenn die Taumellochkörner und damit dieser Pilz ins Mehl kommen, dann merken die Leute das. Sie bekommen Schwindelprobleme, sie können nicht mehr gerade stehen, sie taumeln, daher der Name, haben Sehstörungen, teilweise Halluzinationen und in größeren Mengen führt der Verzehr zu Erbrechen, Atemlähmungen und Tod. Jedenfalls wichtig für unser Verständnis, das, was da heimlich nass auf dem Acker geschah, war heimtückisch und richtig böse. Und so heimlich und unauffällig, wie der hinterhältige Übeltäter gekommen ist, schleicht er sich auch wieder davon. Und zunächst zeigt sich erstmal scheinbar gar nichts. Alles wächst heran und sieht richtig aus. Aber dann, als sich die ersten Ähren herausbilden, stellen die Knechte des Sämanns verwundert und erschrocken fest, halt, das ist ja nicht alles Weizen, was da wächst. Mit dem Ansetzen der Frucht wird es offenbar. Giftiger Taumellauch wächst in Mengen mitten unter dem Weizen. Aber erklären können sie es sich nicht, denn ihr Herr hatte ja guten Samen auf das Feld gesät. Und wir? Wie geht es uns damit, wenn auch wir in unserem Leben plötzlich neben dem Guten Vergiftetes entdecken? Da haben wir Eltern unser Kind sorgfältig erzogen, Abend für Abend an seinem Bett gesessen und mit ihm gebetet. Wir haben ihm unseren Glauben vorgelebt, aber auf einmal registrieren wir fassungslos, dass da noch etwas anderes aufgegangen ist. Regungen im Kind, die uns unheimlich sind, dass von einer anderen Seite etwas hineingekommen ist, was wir nicht gesät haben, dass Böses neben Guten sprost. Es gibt viele Beispiele dafür in unserem Leben. Aber bleiben wir erst einmal beim Gleichnis und schauen auf die erstaunlich gelassene Reaktion des Sämanns. Im Gleichnis wird er jetzt Hausherr genannt, als er durch seine Knechte von dem Giftzeug auf seinem Acker erfährt. Zum einen weiß er sofort, dass das nur sein Feind gewesen sein konnte. Zum anderen verbietet er seinen besorgten Knechten, umgehend dagegen einzuschreiten. Er weist ihr gut gemeintes Angebot, den Taumellorch auf der Stelle herauszurupfen, entschieden zurück, weil ihm seine Erfahrung sagt, dass die Chance zum Aussäten, die ist längst verstrichen. So dicht, wie die Pflanzen jetzt stehen, da kannst du ja nicht mal den Acker betreten, um auch Weizenpflanzen kaputt zu trampeln. Außerdem, der Weizen hat zunächst sehr schwache Wurzeln, der Lorch hat starke Wurzeln und die sind hoffnungslos miteinander verfilzt. Und wenn sie dann anfangen, den Lorch auszurupfen, dann erwischen sie auch die wertvollen Weizenpflanzen. Nein, lass beides miteinander wachsen bis zur Ernte, damit ihr nicht beim Auslesen den Weizen zugleich mit dem Giftkraut ausreißt. So lautet sein souveräner Befehl. Er will kein Risiko eingehen, auch nur eine seiner wertvollen Weizenpflanzen zu verlieren. Natürlich, das weiß er auch, müssen irgendwann die Lorchstängel von den Getreidehalmen getrennt werden. Ansonsten geraten beim Dreschen auch giftige Lorchkörner unter die nahrhaften Weizenkörner und damit wäre die ganze Ernte verdorben. Und hier bringt der Hausherr die Schnitter ins Spiel, seine in der Weizenernte erfahrenen Fachkräfte. Wenn der richtige Zeitpunkt dafür gekommen ist, werden sie mit geschulten Blicken zuerst das Unkraut auslesen und bündeln, damit es, wie damals üblich, auch um eine erneute Selbstaussaat zu verhindern, gleich auf dem Acker verbrannt werden kann. Den wertvollen Weizen aber, da zeigt er sich ganz zuversichtlich, werden sie in seine Scheune schaffen. Also dieses und andere Gleichnisse hat Jesus öffentlich erzählt. Später, zurück im Haus in Kapernaum in trauter Runde, sprechen ihn die Jünger noch einmal auf dieses Gleichnis an. Möglicherweise, weil ihre Vorstellungen von den Vorgängen beim Entstehen des Königsreichs der Himmel so ganz anders sind, als wie Jesus sie angedeutet hat. Rabbi, wie kann Gott das Unkraut nur so lange dulden? Einmal Glyphosat auf den Acker und damit wäre das Problem mit allem, was seinem Reich schadet, doch schnell erledigt. So mögen sie erschrocken gedacht haben. Und ist das nicht auch etwas, was uns sehr nahe liegt? Wer von uns hat sich nicht schon gefragt, warum Gott zulässt, dass das Böse zusammen mit dem Guten wachsen und gedeihen darf? Wie viel Sorge, Last und Leiden würde uns das ersparen, wenn es auf der Stelle beseitigt würde? Dieses ganze Durcheinander, das wir sehen und das offenbar jeden Tag schlimmer wird, das kann doch auch uns Angst bereiten. Wie oft sind darum wohl auch schon ähnliche Seufzer aus unserer Mitte vor die Ohren Gottes gekommen? Ich lese uns die Verse 36 bis 43. Da entließ er die Volksmengen und kam in das Haus, und seine Jünger traten zu ihm und sprachen: Erkläre uns das Gleichnis vom Unkraut auf dem Acker. Und er antwortete und sprach zu ihnen: Der den guten Samen sät, ist der Sohn des Menschen. Der Acker ist die Welt, der gute Same sind die Kinder des Königsreichs, das Unkraut aber sind die Kinder des Bösen. Der Feind, der es sät, ist der Teufel, die Ernte ist das Ende der Weltzeit, die Schnitter sind die Engel. Gleich wie man nun das Unkraut sammelt und mit Feuer verbrennt, so wird es sein am Ende dieser Weltzeit. Der Sohn des Menschen wird seine Engel aussenden, und sie werden alle Ärgernisse und die Gesetzlosigkeit verüben aus seinem Reich sammeln und werden sie in den Feuerofen werfen. Dort wird das Heulen und Zähneknirschen sein. Dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne im Reich ihres Vaters. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Also ganz kurz und klar erklärt Jesus also zunächst einmal, wer ist in dieser Bildgeschichte und was die einzelnen Elemente bedeuten. Nicht gedeutet werden, und das ist auffällig, die Knechte des Sämanns. Weil wir aber die Jünger und vielleicht sogar uns selbst gut mit den Knechten, die das Unkraut sehen und es sofort beseitigen wollen, identifizieren können, ist das wohl auch nicht nötig. Jedenfalls finde ich das schon mal sehr hilfreich, gerade für jemanden, der über diese Geschichte predigen soll, dass Jesus selbst eine Auslegung bietet. Also, Jesus selbst, der göttliche Menschensohn, ist der, der den guten Samen sät. Er sät aus und sät aus. Seine Liebe und sein Mitleid mit den Menschen wird praktisch und erfahrbar. Das Reich der Himmel fängt an zu keimen, aufzusprossen und zu wachsen. Und das tat er während seines Dienstes hier auf Erden, Klammer auf, und durch seine Knechte hat er in den folgenden Zeiten weitergesät, Klammer zu. Der Acker ist die Welt, also nicht ausschließlich Israel oder die Gemeinde, die als Jesus dieses Gleichnis deutet, ohnehin ein noch nicht offenbartes Geheimnis war. Die gab es da noch nicht. Im Griechischen steht hier Kosmos. Gemeint ist die gesamte Erde, auf der überall das Evangelium verkündigt werden soll. Sie ist Gottes Schöpfung und Jesus ihr rechtmäßiger Eigentümer. Ihm gebührt die Anbetung aller Menschen und aller Kreatur und er will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Dazu sät er den guten Samen in die Welt. Unsere Zeit und der Ort, an dem du lebst und die Umstände, denen du in diesem Leben begegnest, mit eingeschlossen. Aber im Unterschied zum Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld am Kapitelanfang ist der gute Samen hier nicht das Wort, sondern vielmehr das, was Jesu Wort und Wirken während seines Dienstes auf Erden hervorgebracht haben. Die Kinder des Königsreichs, wie er sie nennt. Und seine Jünger damals, aber auch alle Menschen, in denen es durch das lebendige und bleibende Wort des Herrn zur Umkehr, Buße und Wiedergeburt gekommen ist, wo sich die gute Frucht zeigt, 30, 60, 100-fach. Zur Ehre und zum Lob Gottes. Wohlgemerkt, Jesus bezeichnet sie als guten Samen. Nicht, dass sie aus sich selbst gut wären, aber das, was sie von Gott trennt, ihre Schuld hat er auf sich genommen und am Kreuz dafür bezahlt. Sie haben durch ihn das neue Leben empfangen, eine neue Identität, sodass Jesus sie als seine Zeugen in die Welt aussäen kann. Und alles wäre gut und problemlos, wenn da nicht der Feind Gottes und der Menschen wäre. Jesus identifiziert ihn in Vers 39 als den Teufel. Und das Wort, das hier im Griechischen steht, ist Diabolos. Und wörtlich heißt das übersetzt der Durcheinanderwerfer. Und was sofort auffällt, lichtscheu und klammheimlich sät er auf dem gleichen Acker wie der Herr, auf demselben Feld, das dem Herrn gehört und das der Herr mit seinen Knechten sorgfältig vorbereitet hat. Der Teufel hat nämlich nichts Eigenes und er kann nichts Eigenes schaffen. Er ist der Nachäffer, der Verleumder und Verwirrer, der Lügner und Menschenmörder schlechthin, der alles, was Gott geschaffen hat, verdrehen, verbiegen und pervertieren möchte. Er ist der Giftmischer und genauso tritt er hier auch auf. Mitten unter den guten Samen, mitten unter die Kinder des Königreichs, mitten in die bald entstehenden Gemeinden sät er die Kinder des Bösen, wie Jesus sie nennt. Es sind Menschen, deren Herzen vom Teufel beschlagnahmt sind. Falsche Apostel, falsche Propheten, falsche Lehrer, Wölfe in Schafskleidern, betrügerische und böse Arbeiter, falsche Brüder oder auch Wolken ohne Wasser oder Irrsterne, so werden sie im Neuen Testament genannt. Dabei sind sie den wahren Kindern des Reiches äußerlich zunächst so täuschend ähnlich, dass sie nicht nur am Rand, sondern mitten unter ihnen wachsen und gedeihen können. Und bereits in den neutestamentlichen Briefen, da lesen wir von dämonisch gesteuerten Versuchen, aus der Mitte der Gemeinden heraus ein anderes Evangelium einzuführen, welches die Rettung aus Gnade entweder gänzlich ausschloss oder mit eigenen Gesetzeswerken als Mittel zur Rechtfertigung und Heiligung vermischte. Also Jesus allein genügt nicht, sondern du musst noch, ich weiß nicht, was alles tun. Auch das philosophische Lehren nach den Elementen der Welt und nicht nach Christus verbreitet wurden, oder dass man die jungen Gläubigen dahingehend zu verführen versuchte, die Gnade Gottes als Freibrief für ein sündiges und ausschweifendes Leben zu missbrauchen. Ja, Jesus hat ja alles bezahlt, ganz egal, wie du lebst. Solche Sachen gab es von Anfang an. Und ähnlich wie dieser giftige Parasit das Taumelgras befallen hat, sind seitdem Abermillionen von Menschen ihr Lehrern, Ideologien und Philosophien auf den Leim gegangen. Ich denke hier an alle möglichen Fehlentwicklungen innerhalb der christlichen Kirchen und Gemeinden, vom mittelalterlichen Ablasshandel, angefangen bis zum modernen Wohlstandsevangelium, aber auch an den in Gottes Wort vorhergesagten großen Abfall, der längst begonnen hat, an die öffentliche Meinung beherrschende Evolutionstheorie, die keinen Schöpfer mehr nötig hat, an den ganzen Gender-Unsinn, an die Ehe für alle, an die jährlich über 70 Millionen im Mutterleib getöteten Kinder weltweit, und ja, eigentlich an alle Selbsterlösung lehren und natürlich auch an die Sekten und Religionen, für die Jesus lediglich ein großer Prophet ist oder ein geschaffenes Engelswesen, aber keineswegs der Sohn Gottes, ohne den niemand in das Reich seines himmlischen Vaters hineinkommt. Ja, so groß ist die Macht des Teufels zu täuschen, dass die giftigen Taumelkräuter am Ende oft wirklich auch noch meinen, zum Königreich der Himmel zu gehören. Herr, Herr, haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan, werden sie sagen. Und Jesus wird ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, ihr Übeltäter. Und weil dazu die wahren Diener Gottes geistlich gesehen allzu oft gepennt haben, also nicht immer wachsam genug waren, obwohl sie doch wussten, dass es einen Feind gibt, ist schließlich alles, was vorgibt, das Königreich zu sein, zu einem für Menschen unentwirrbaren Mischfeld von Weizen und Unkraut, von göttlicher Wahrheit und falschen und bösen Lehren, von wahren Gläubigen und Ungläubigen geworden. Und so wird es bleiben. Daran lässt Jesus hier überhaupt keinen Zweifel aufkommen, bis zur Ernte, die als das Ende dieser Weltzeit deutet. So lange werden nach dem Willen Gottes die Kinder des Reiches und die Kinder des Bösen hautnah nebeneinander in der Welt leben und sich gegenseitig beeinflussen. Die einen ihren Nächsten zum Guten, die anderen ihren Nächsten zum Bösen, ob es uns passt oder nicht. Die Entrückung der gläubigen Gemeinde, das Offenbarwerden des Antichristen, die Zeit der großen Trübsal, an deren Ende ganz Israel gerettet wird, all das geschieht wohl noch vor diesem hier vor dem Herrn beschriebenen universalen Ereignis. Aus Zeitgründen kann ich das heute Morgen nicht differenziert betrachten. Aber so viel, erst wenn Christus sichtbar wiederkommt, um zu herrschen, im tausendjährigen Friedensreich, wird der Teufel gebunden und die Schöpfung vom Fluch des Sündenfalls befreit sein, sodass sich das Böse nicht weiter entfalten kann und alle Gläubigen unter großem Segen auf dieser Erde leben können. Was aber nicht heißt, dass wir bis dahin Gutes und Böse Bekehrte oder noch nicht Bekehrte überhaupt nicht voneinander unterscheiden sollen und können. Oder dass wir alle offenkundigen Sünden und Irrlehren in unseren Reihen dulden müssen, weil am Ende erst eindeutig geklärt wird, wer auf welcher Seite gehört. Das ist hier eindeutig nicht gemeint. Nein, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen, sagt Jesus in Matthäus 7. Und dann weiter, sammelt man auch Trauben von Dornen oder Feigen von Disteln. Also die Früchte machen es offenbar. In dem Moment, wo diese Gräser Frucht ansetzen, da wird es klar, was was ist. Auch wenn geschickte Tarnungen des Bösen unsere Blicke mitunter trüben können. Sünde bleibt Sünde, Unrecht bleibt Unrecht und Lüge kann nicht in Wahrheit verwandelt werden. Und wo Dinge offenkundig falsch laufen, da muss die Gemeinde Gottes nach den Anweisungen, wie wir sie im Neuen Testament finden, auch seelsorglich handeln. Aber wir dürfen nicht mit Gewalt dagegen vorgehen oder jetzt schon in dieser Zeit einen Gottesstaat errichten wollen und alles ausmerzen, was unserer Meinung da nicht hineinpasst. Also das muss man ganz deutlich sagen. Es gibt keine christliche Scharia. Das alles entscheidende Urteil steht uns Menschen nicht zu. Denkt doch nur mal an Petrus, der Jesus mit Ankündigung dreimal verleugnet hat. Dieser Versager und Feigling, hättest du ihn stehen gelassen? Oder an Saulus, dem Christenverfolger, der Jesus begegnet ist. Apostelgeschichte 9, Vers 26. Als er aber nach Jerusalem kam, versuchte er, sich zu den Jüngern zu halten. Doch sie fürchteten sich alle vor ihm und glaubten nicht, dass er ein Jünger wäre. Wenn er bei uns angeklopft hätte, hätten wir ihm die Tür aufgemacht. Und ich muss auch an unsere liebe Schwester Eta denken, die sich erst im Alter von 51 Jahren nach einem Bekehrungserlebnis, damals war sie noch eine angesehene liberale Theologieprofessorin, von der historisch-kritischen Methode der Bibelauslegung lossagte und darum bat, ihre sämtlichen bisherigen Veröffentlichungen zu verbrennen. Nicht nur hier in Loga, sondern überall auf der Welt durften Menschen sie dann als fröhliche Zeugin für unseren Herrn Jesus und für die unumstößliche Wahrheit von Gottes Wort erleben, bis sie 2009 mit 82 Jahren von ihrem geliebten Herrn heimgerufen wurde. Was für ein wunderbarer Beleg für die Geduld und den Langmut unseres Heiland Gottes. Unsere Urteile sind oft so augenblicksabhängig. Darum nicht den Knechten, sondern erst den Schnittern. Jesus deutet sie als seine Engel, kann am Ende dieses Äons die Trennung des Weizens vom Unkraut anvertraut werden. Denn unendlich mehr, wie der Sämann im Gleichnis sich Sorgen um seinen Weizen macht und ihn für die Ernte retten will, sorgt Jesus sich um alle, die der Vater ihm gegeben hat. Jedes Einzelne, das zu ihm gehört, das er mit in diese Welt gesät hat, das wird er auch erhalten. Er hat sie alle, er hat uns alle hundertprozentig im Blick. Er hat einen viel besseren Überblick, als jeder Landwirt es je über seinen Acker haben könnte. Und er sagt, damit nicht eines dieser Kinder vorzeitig und irrtümlich als Kollateralschaden mit ausgerissen wird, muss beides zusammen wachsen und miteinander zur Reife kommen. Und so lässt Gott, so sehr wir uns das vielleicht auch anders wünschen mögen, so sehr wir vielleicht auch darunter leiden, bis heute das Böse zu. Damals gegen seinen eigenen Sohn und auch in unserem eigenen Leben. Wir sehen oft nur, was vor Augen ist, aber der liebende Blick unseres göttlichen Heilands sieht weiter. Petrus wurde ein tragender Fels der Urgemeinde, Saulus, Paulus zum großen Völkerapostel. 1. Korinther 4, die Verse 3 bis 5 schreibt er: Mir aber ist es das Geringste, dass ich von euch oder von einem anderen menschlichen Gerichtstag beurteilt werde. Auch beurteile ich mich nicht selbst. Denn ich bin mir nichts bewusst, aber damit bin ich nicht gerechtfertigt, sondern der Herr ist es, der mich beurteilt. Darum richtet nicht vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch das im Finstern Verborgene ans Licht bringen und die Absichten der Herzen offenbar machen wird. Und dann entpuppt sich so manches dünne Helmchen, das vielleicht lange wie Unkraut aussieht, am Ende doch als Weizen oder auch umgekehrt. Wir müssen das alles nicht durchschauen. Die Jünger haben Judas, der zum Verräter wurde, auch nicht durchschaut. Wir müssen nicht unbedingt wissen, ob es unter uns nicht auch Scheinheilige gibt. Aber wir müssen so deutlich predigen, dass in jedem die Sehnsucht nach Heilsgewissheit geweckt wird und jeder Einzelne sich selbst prüfen kann, gehöre ich zum Unkraut oder gehöre ich zum Weizen? Und damit bin ich bei der alles entscheidenden Frage. Denn so wie in diesem Gleichnis teilt Gottes Wort die Menschen immer in zwei und nur in zwei Gruppen ein. Er spricht von denen, die lebendig gemacht wurden und denen, die tot sind in ihren Übertretungen und Sünden, von Gläubigen und Ungläubigen, von den vielen, die auf dem breiten Weg ins Verderben sind und von den wenigen, die den schmalen Weg ins Leben finden. Und auch hier am Schluss der Deutung des Gleichnisses vom Unkraut auf dem Acker macht Jesus extrem deutlich, eine dritte Gruppe von Menschen gibt es nicht. Die Kinder des Reiches werden am Schluss der Geschichte die Gerechten genannt, nicht weil sie immer und in allem Recht haben, sondern weil sie aus Glauben gerechtfertigt sind. So steht es in Römer 5, Vers 1. Jesu Blut und Gerechtigkeit, das ist ihr Schmuck und Ehrenkleid. Die Kinder des Bösen hingegen werden als Ärgernisse und Täter der Gesetzlosigkeit bezeichnet. Und ich denke, das schließt alle Arten von Schlechtigkeit mit ein. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht verspotten, denn was ein Mensch sät, das wird er auch ernten, so heißt es im Galaterbrief. Wenn alles ans Licht kommt und alles wird ans Licht kommen, dann endlich wird der Sohn des Menschen in seiner richterlichen Vollmacht seine Engel aussenden und sie werden alle Ärgernisse und die Gesetzlosigkeit verüben, aus seinem Reich sammeln und werden sie in den Feuerofen werfen. Dort wird das Heulen und Zähneknirschen sein. Und ich weiß, einige, vielleicht auch einige unter uns hier, haben mit solchen Aussagen Probleme. Im Gespräch mit noch Nichtgläubigen habe ich mir oft anhören müssen, an so einen Gott, der Menschen in die Verdammnis schickt, will ich nicht glauben. Wie kann Gott nur so grausam sein? Du, sei vorsichtig. Gott ist vollkommen gerecht und vollkommen gut. In Römer 11, Vers 33 heißt es, dass seine Gerichte unergründlich sind und unausforschlich seine Wege. Wenn ich so gefragt werde, habe ich nur eine Antwort. Wissen Sie, all die Kriege, die perversen Grausamkeiten und zum Himmel schreiende Ungerechtigkeiten und Verbrechen, ich habe das so satt. Sollten wir nicht vielmehr dankbar sein, dass der Zeitpunkt kommen wird, wo all dies Böse ein für allemal besiegt ist und in die Ewigkeit der Ewigkeit keinen Schaden, kein Leid und keine Verwirrung mehr anrichten darf, anstatt Gott auf die Anklagebank zu setzen, der im Übrigen in Jesus am Kreuz von Golgatha alles getan hat, damit Sie und ich nicht in die Verdammnis gehen müssen. Ja, macht die Ähnlichkeit der Pflanzenarten während des Wachstums auf dem gleichen Acker auch groß gewesen sein, so weiß doch Gottes Wort von einem Tag, den der Herr machen wird, an dem der Unterschied ins helle Licht gestellt und von unermesslicher Bedeutung sein wird. Ich lese aus dem Propheten Maleachi. Und ihr werdet wieder den Unterschied sehen zwischen dem Gerechten und dem Ungerechten, zwischen dem, der Gott dient und dem, der ihm nicht dient. Denn siehe, der Tag kommt, der wie ein Ofen brennt, da werden alle Frechen und alle, die gottlos handeln, Strohstoppeln sein. Aber euch, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen und Heilung ist unter ihren Flügeln. Und sie werden, mir spricht der Herr der Heerscharen, zum Eigentum sein an dem Tag, den ich machen werde. Und ich werde sie schonen, wie ein Mann seinen Sohn schont, der ihm dient. Und ja, eine wunderbare alttestamentliche Verheißung. Und unser Herr Jesus steigert sie in seiner Deutung des Gleichnisses vom Unkraut auf dem Acker zu einem unvorstellbaren Ausmaß. Dann wären die Gerechten, also nicht die meisten, nicht vielleicht, sondern alle, denen Jesus neues Leben geschenkt hat, sie werden leuchten wie die Sonne im Reich ihres Vaters. Und wie das im Einzelnen aussieht, wenn auch die Gemeinde, die vor der großen Trübsal entrückt wurde, in den Wolken dem Herrn entgegen, zusammen mit den dann noch auf der Erde lebenden Gläubigen, die die Zeit der Trübsal überlebt haben und ebenso mit den auferstandenen Männern und Frauen Gottes aller vorhergehenden Zeitalter in das tausendjährige Königreich Christi eingehen wird, wie das im Einzelnen aussieht, das übersteigt meine Vorstellungskraft. Jedenfalls wird es für alle, denen Jesus neues bleibendes Leben geschenkt hat, ein Tag unbeschreiblicher Freude sein. Der Weizen ist in die Scheune gekommen. Der Teufel hat es mit all seinen finsteren Machenschaften nicht geschafft, auch nur eines der in der Welt gesäten Kinder des Reiches ernstlich zu beschädigen. Alle sind zur Ernte gebracht worden und dürfen jetzt beim Vater sein. Preist den Herrn. Ich komme zu meinem letzten Punkt. Gleichnisse sind Bilder und haben Grenzen, auch die Gleichnisse Jesu. Und dies ist der Unterschied, der dieses Gleichnis natürlich sprengt. Lolch bleibt Lolch, auch wenn er sich ganz von Weizen umgeben sieht. Und der Weizen kann sich dem Lolch noch so freundlich zuneigen und rauen, er möchte doch Weizen werden, da im Bereich des Unkrauts am Ende nur Feuer und Gericht wartet. Das wird der Lolch nicht können. Aber Menschen können das. Menschen können sich verändern. Das, was heute Unkraut ist, das kann Gott in seiner Allmacht zu Weizen machen. Noch ist das möglich. Noch hat jeder, der möchte, die Möglichkeit, durch Umkehr und Glauben in Gottes Familie aufgenommen zu werden und gute Früchte zu bringen. Die sündige Welt taumelt mit großer Geschwindigkeit dem verdienten Gericht entgegen. Wenn die Ernte beginnt, und damit kann auch das Ende deines Lebens gemeint sein, wirst du kaum Gelegenheit zur Umkehr haben. Und wir anderen, die wir durch Gottes große Gnade uns jetzt schon zum Weizen zählen dürfen. Weizen in der Bibel ist oft ein Bild der vollkommenen Menschheit unseres Herrn Jesus. Er selbst nennt sich das Weizenkorn, das in die Erde fallen und sterben musste, um viel Frucht zu bringen. Er war voll Heiligen Geistes, sanftmütig und von Herzen demütig, unglaublich geduldig, selbstlos, mitfühlend, barmherzig, freundlich, mutig und wahrhaftig. Dazu ist er in die Welt gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Was davon sehen die Menschen, wenn sie es mit uns zu tun haben? Und wie gut, dass auch wir uns täglich und stündlich immer, wenn wir noch irgendwo vergiftete Leuchtspuren in unseren Gedanken und Gefühlen entdecken, dass wir uns an diesen Herrn wenden dürfen mit der Bitte, unsere Köpfe und Herzen davon zu reinigen, bevor sie wieder gänzlich verkrauten. Einmal hat er uns ja schon gereinigt, als wir seine Kinder wurden. Aber das haben wir immer wieder nötig, dass wir wirklich ja für die anderen auch Weizen sind, wo sie Nahrung kriegen, wo sie Anstöße kriegen, dass wir ihnen nicht zum Ärgernis sind. Jesus beendet seine Erklärung mit der üblichen Erklärung, aufmerksam zu sein und sich seine Worte zu Herzen zu nehmen. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Und ich möchte schließen mit einem Zitat von Johann Heinrich Stilling, Jungstilling, einem Augenarzt, Schriftsteller und Wegbereiter des Pietismus zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Der sagte, selig ist, wer sich nicht vor der Ernte seines Lebens zu fürchten braucht. Ich möchte nochmal mit uns beten. Herr, ich möchte dir danken, dass du in aller Liebe und so deutlich uns die Realität zeigst, Herr. Herr, dass wir uns nichts vormachen, dass wir nicht auf die Verblendungen des Feindes hereinfallen. Ich möchte dich bitten, dass du uns alle ganz tief in deinem Wort wurzelst, wie wir schon gebeten haben am Anfang. Herr, ich möchte dich bitten, dass du jeden mit uns gehst und dass wir auch dieses Wort in unserem Herzen bedenken und überlegen, dass es dazu dient, wozu du es gesandt hast, dass wir einmal bei dir in deiner Herrlichkeit sein dürfen. Amen.